Ihr seht es an der Wand, das Predigtthema ist heute Kälberküssen oder Gottes Kälberküssen und das kommt aus dem Propheten Hosea, Kapitel 13. Ich lese euch die ersten drei Verse und den neunten und bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Wenn Ephraim redete, herrschte Schrecken, groß stand er da in Israel. Als er sich aber mit dem Baal versündigte, da starb er. Und sie fahren fort zu sündigen und gießen sich silberne Bildnisse, Götzenbilder nach ihrer Erfindung, alle ein Machwerk von Künstlern. Von ihnen sagen sie, Menschen, die opfern, sollen die Kälber küssen. Darum werden sie sein wie eine Morgenwolke und wie Tau, der früh vergeht, wie Spreu, der verweht wird und wie Rauch aus dem Kamin. Israel, du hast dich zerstört, da nur ich deine Hilfe bin. Amen. Bitte nehmt Platz. Liebe Gemeinde, der Israel treibt ihre Gottesentehrung mit Kälberküssen an für sich auf die Spitze. Und ich habe es jetzt mit der Spitze. Hoseas Name ist auch Spitze. Er heißt Rettung. Und Israel kannte einen weiteren berühmten Hosea, der auch Spitze war, sogar noch mehr. Mose nannte ihn Josua. Ursprünglich hieß er Hosea. Und Josua heißt dann, Jahwe ist Rettung. Also da wird zur Rettung noch der Name des Herrn hinzugefügt. Und diesen Namen trug dann auch noch ein berühmter Mann, nämlich Jesus. Ein und derselbe Name. Und ein Mädchen sagte im Teenagerkreis, Jesus ist Spitze. Also wir haben es hier mit lauter Spitzen zu tun. Ja, Jesus war der einflussreichste und berühmteste Jude der Weltgeschichte. Egal, ob man ihn kennt oder nicht. Am 24.11.1977 in 7. Klasse Gymnasium, da hatten wir einen Test. Die Professorin diktierte das Datum und das Thema. Und ich sagte Juhu. Und sie fragte, warum sagst du Juhu? Und ich sagte, weil in einem Monat Weihnachten ist. Also an für sich Jesu Geburt. Aber an Jesu Geburt dachte ich damals nicht. Ich dachte nur an Weihnachten. Ja, okay. Ich kannte ihn nicht. Aber Weihnachten, das ist einer der Einflüsse. Die anderen Feste natürlich auch. Sogar die Jahreszahlen, die wir haben. Sein Einfluss, ja, hat die Welt im Prinzip am meisten bewegt. Und ja, trotzdem, die meisten Menschen finden ihn nicht spitze. Die drei Punkte, die ich da genannt habe, die sind: Kälberküssen ist nicht spitze, Sünde und Tod sind auch nicht spitze, und der Herr Jesus, der ist spitze. Und ich gehe diesen Punkt nach. Kälberküssen ist nicht spitze. Also sie sündigten damals, indem sie Bilder und Statuen von Gott machten, ihnen opferten und sie küssten. Und Gott hat das im zweiten Gebot ausdrücklich verboten. Also nicht das Küssen, sondern die Bilder von ihm machen. Sie tun es trotzdem und es ist nicht nur gegen sein Gebot, sondern es ist auch gegen ihn persönlich, was sie da tun. Sie haben tatsächlich das alles mit ihrer Gottesentehrung, sie nannten es Verehrung, auf die Spitze getrieben. Sie hatten zuvor, ach ja, also ja, sie hatten den Baal an für sich als Stier dargestellt und das kam von dem her, dass sie als Gott sie erlöst hat und in die Wüste am Sinai versammelt hat und ihnen die 10 Gebote geben wollte, da haben sie dem Aaron, dem Bruder von Mose, gesagt, zeig uns ein Bild von Gott. Und der hat gesagt, ja, bringt da einen ganzen Goldschmuck und dann machen wir ein Bild von Gott. Und daraus ist das berühmte goldene Kalb geworden. Offensichtlich haben sie ihm zu wenig Gold gebracht. Es hätte ein Stier werden sollen. Aber ja, die verehrungswürdigen Stiere als Bild, als Gottesbild des Herrn, also ein Stier, der bricht durch, und so haben sie den Halbgott auch genannt, und Baal ist auch der Name für den Herrn, es heißt auch nur Herr. Und ja, der Stier, der hat gewonnen, er ist an den Hals gekommen und da konnte man ihn auch dann kurz hochheben und küssen. Er ist an den Himmel gekommen, es gibt ein Sternbild vom Stier, den Taurus, und der hat auch große Auswirkungen auf, was für ein Sternbild bist du? Ah, das harmoniert ja mit mir, mit meinem, sagen die Leute und so und so. Ja, nein, tut es nicht. Der Stier, der ist schon etwas, was einen bewegen kann. Und ja, am Hals, da trug man ihn dann halt wie, und es ist hier bei Hosea 13 tatsächlich so gemeint, es sind die kleinen Statuen, es sind nicht die großen, sondern die, die man mit sich in der Tasche tragen konnte oder an den Hals hängen konnte, sozusagen als Talismane, als Glücksbringer, als Bewahrer und so weiter. Das war damals mehr, als wenn man heute, manche Menschen tun das, sie klopfen auf Holz oder so. Und manche Menschen haben den Rosenkranz nicht nur am Rückspiegel im Auto, sondern sie küssen ihn auch nach dem Gebet oder vor dem Gebet. Ja, mit dem Küssen, da haben sie es denn doch auf die Spitze getrieben. Geküsst wird in der Bibel an für sich, wenn man sucht, 50 Mal, aber meist ohne erotischen Aspekt. Erotisch auch. Und in der Bibel wird meist das geküsst, Füße und Hände. Und Füße zu küssen, das war ein Zeichen der eigenen Unterwerfung. Also wenn man sich einer Majestät unterwerfen musste, nicht gut getan hatte, Feinde, die dann gefangen vor die Majestät geführt wurden, die mussten ihr die Füße küssen, als Zeichen der Unterwerfung. Wenn sie die Hände küssen durften, der Majestät, wenn sie lieb war, ja, dann war das ein Zeichen der Gnade, dass die Majestät gnädig war. Menschen küssten an für sich und küssen in der Bibel an für sich nur Menschen, nicht Gegenstände. Mann und Frau küssten sich eigentlich erst, wenn sie verheiratet waren. Und der Bräutigam darf nun die Braut küssen. Das hat sich in der Hochzeitsliturgie, in manchen jedenfalls, verankert. Das geht auf das zurück. Davor wurde nicht geküsst. Also ich sage es bei der Hochzeitsliturgie auch und sage dann zugleich, ich hoffe, dass Sie das schon vorher getan haben. Aber ja, geküsst wurde innerhalb der Familie, Kinder und Eltern und Großeltern. Männer küssten anderen Männern als Zeichen des Vertrauens und Friedens. Frauen küssten auch Frauen aus denselben Gründen. In der Bibel hat keine Frau oder kein Mann sich, wenn sie sich nicht kannten oder nicht verheiratet waren, geküsst. Das war nicht drin. Ja, und dann wurde Gottes Sohn Jesus auch geküsst. Psalm 2 sagt von ihm ja voraus, küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr auf dem Weg nicht umkommt, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Glückselig aber die, die auf ihn vertrauen. also küsst den Sohn. Das war dann schon höchste Ehrfurcht oder Unterwerfung und Hoffen auf Gnade. Ja, und im Neuen Testament, wer hat ihn denn da geküsst? Zwei. Von zweien ist es berichtet. Eine stadtbekannte Sünderin ist bei Simon, kommt auf das Fest, also Simon der Pharisäer am Ölberg, gibt ein Fest, lädt den Herrn Jesus Christus ein und da kommt diese Frau auch. Und sie kam und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit ihren Haaren zu trocknen, küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wäre er ein Prophet, wüsste er, wer und was für eine Frau das ist. Und Jesus wusste, was er dachte und sagte ihm, Simon, ich habe dir was zu sagen. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Denare schuldig, der andere 50. Weil sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Sag mir, welcher von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete, ich denke der, dem er mir geschenkt hat. Und er sagte zu ihm, du hast recht. Und er wandte sich zur Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Ja, sie hat ihn geehrt, und zwar für das, was er für sie getan hat. Und nebenbei dieser Simon, das ist außerkirchlich oder außerbiblisch gesagt, war der Vater von Judas, dem Iskariot, und der hat den Herrn Jesus auch geküsst. Als der Herr Jesus in Gethsemane ist und Judas ihn verrät, da hat er zuvor den Häschern gesagt, sie sollen den verhaften, den er küsst. Offenbar war es dann auch üblich damals, dass die Jünger, das heißt seine Schüler, ihren Herrn und Lehrer im Vertrauen und in der Ehrerbietung geküsst haben. Judas hat ihn aber anders geküsst. Das ist der berühmte Judaskuss. Und Israel küsste Kälber, nicht weil Kälber, kleine Kälber so lieb und wuschelig sind, sondern weil diese Kälber eben Gott abbilden sollten. Das ist etwas, was man heute auch noch tut. In orthodoxen Kirchen, da werden die Ikonen geküsst von den Gläubigen, das heißt die Heiligenbilder. Und das Altarkreuz, das wird geküsst. In der römisch-katholischen Kirche, und das ist mir aufgefallen, als meine Tante beerdigt wurde und wir zur Messe gingen. Ja, da hat der Pfarrer den Altar geküsst. Er ging davor in die Knie. Er hat auch das Evangelienbuch geküsst. Und ich glaube, das Kreuz, da bin ich nicht mehr sicher, hat er auch geküsst. Also, warum hat er den Altar geküsst? Das habe ich mich damals gefragt. Warum küsst er den Altar? Das ist kein Bild für Gott. Und die Antwort habe ich nachgeschlagen in der Dogmatik. Ja, es wird geglaubt, dass der Priester Brot und Wein in Fleisch und Blut des Herrn Jesus Christus verwandeln kann und dass er ihn dann darauf opfert. Unblutig zwar, aber doch den Herrn Jesus opfert. Deswegen küsst er den Altar. Also, wenn wir das Küssen jetzt so anschauen, dann wird in der Bibel an für sich, bis auf hier Hosea, Da werden nur Menschen geküsst. Und nur dann, wenn sie aus diesen und diesen Gründen. Wenn in christlichen Gemeinden Männer die Männer geküsst haben, dann und Frauen die Frauen sich den heiligen Kuss gegeben haben, dann deshalb, weil sie darauf vertraut haben, dass diejenigen durch den Herrn Jesus Christus erlöst und damit Brüder und Schwestern sind. Also sie zu Gottes Familie gehören, wie auch sie selbst. Diesen Punkt, Kälberküssen ist nicht Spitze, beende ich mit: der verherrlichte Jesus Christus ist Spitze. Und es ist Spitze, sich ihm vertrauensvoll unterzuordnen. Ich komme zum zweiten Punkt. Das heißt, Sünde und Tod sind gar nicht Spitze. Und ich lese die Verse 4 bis 8 und den 12. Also zu Israels Kälberküssen sagt Gott: aber ich bin der Herr, dein Gott, vom Land Ägypten her. Außer mir kennst du keinen Gott, und es gibt keinen Retter als mich allein. Ich habe mich deiner angenommen in der Wüste, im dürren Land. Als sie aber Weide fanden, wurden sie satt, und als sie satt wurden, überhob sich ihr Herz, darum vergaßen sie mich. Da wurde ich gegen sie wie ein Löwe und lauerte wie ein Panther am Weg. Ich überfiel sie wie eine Bärin, der man die Jungen geraubt hat, zerriss ihnen den Brustkasten wie ein Löwe. Und dann: ihre Schuld ist zusammengebunden und ihre Sünde ist aufbewahrt. Also dem sozusagen abgöttischen Rinderwahn stellt Gott bedrohliche Tierbilder gegenüber und ruft zur Besinnung: ich bin's doch, ich bin der Herr, dein Gott. Es gibt keinen Retter außer mich. Und hier haben wir im Hebräischen wieder einmal wortwörtlich den Herrn Jesus. Jesus ist zusammengesetzt aus Jahwe und Retter. Und hier kommt er vor. Der Herr, Jahwe, der Retter. Das ist der Herr Jesus Christus und wortwörtlich. Und Gott sagt hier durch Hosea, dass er ihnen vergeblich Gutes getan hat und er ihre Sünden nun ahndet. Ihre Schuld ist zusammengebunden und aufbewahrt, sagt er. Heißt so viel wie: Schulden gegenüber Gott gehen nicht einfach weg, die verjähren nicht. Sie bleiben und sind knapp in den dunklen Tümpel der Seele und stoßen ab und zu faulig auf. Sie bleiben auch, wenn sie uns aus dem Sinn sind. Sie bleiben, weil sie schlicht zu uns gehören. Und sie bleiben, weil Gott sie notiert und aufbewahrt, wie er durch Mose und Hiob auch sagt. Es ist schon erschreckend, nicht? Warum sammelt Gott denn all den Mist? Wühlt er gern darin herum? Nein. Sie werden ordentlich als Beweise für Gottes Gericht gesammelt und aufbewahrt. Und die Schulden belasten uns hier schon zum Teil, dann aber komplett. Und sie tun das, auch wenn wir sie nicht sehen wollen. Sie sind einfach furchtbar treu und bleiben bei uns, unsere Schulden. Wir entkommen ihnen nicht. Und der Apostel sagt in Römer 2,5: nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Also da sammelt man selbst. Aber hier sagt Gott etwas zum störrischen Volk Israel, zu diesen störrischen Gottesanbetern, das mit den Tieren. Sie aber suchen Wege, sich vor dem Gericht zu drücken. Er aber wird gleich Löwe, Panther, Bären auf ihren Drückebergerwegen sein. Also er treibt hier die Warnung auch in Tierbildern tatsächlich bis in die Spitze. Sieh die einen Tiere und er wird ihn zum Löwen, zu Bären. Und nicht angenehm, nicht wuschelig. Er treibt seine Warnung auf die Spitze. Es ist ja nicht so, dass die haben alle geglaubt, gell? Die haben alle etwas geglaubt. Und es ist nicht so, dass wer glaubt, auch selig wird. Es kommt immer darauf an, was man denn glaubt. Und Gott hat eindeutig offenbart, wie man seine Schuld los wird, was man glauben, das heißt, worauf man vertrauen soll, um nicht letztendlich in der Hölle zu landen. Also Gott sammelt die Schulden und ja, die müssen bezahlt werden. Das gilt hier auf Erden bei Staaten und auch Banken, es gilt auch bei Gott. Gott sammelt die Schulden. Und wie eben gesagt, der Name Jesus kommt hier wortwörtlich vor. Gott sammelt die Schulden und Jesus bezahlt sie. Er geht für die Seinen in Gottes Gericht, er, der Gott und Mensch an für sich gar nichts schuldig geblieben ist, der immer gut war. Jesaja, Hoseas Prophetenkollege im Süden, kündigt von ihm an, er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und sein Leben verlängern. Das ist Jesaja 53. Gott hat ihm die Schulden seines Volkes angerechnet und ihn deswegen zerschlagen. Und sein Leben verlängern heißt so viel wie, er wird nicht tot bleiben, da selbst keine Schulden hatte. Er ist von den Toten auferstanden, um an der Spitze seiner Erlösten zu sein. Dritter Punkt, der Herr Jesus ist Spitze. Ich lese Vers 14. Ich will sie erlösen aus der Gewalt des Todes. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Doch der Trost ist vor meinen Augen verborgen. Der Herr Jesus sagte in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, wörtlich sagt er, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Aber ja, also der Tod ist offensichtlich hier schon, geistlich tot, nicht mit Gott verbunden. Aber der Herr Jesus sagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der ist zum Leben durchgedrungen. Ja, kommt nicht ins Gericht. Das heißt so viel wie ganz persönlich. Ist die Sünde und die Schuld bei dir, dann bist du so gut wie tot. Dann landest du eindeutig in der Hölle. Habe ich sie dir aber abgenommen, wirst du nicht dafür belangt, da ich ja dafür belangt wurde. Ich erlöse dich aus der Todesgewalt. Dein Körper stirbt dann. Deine Seele aber geht nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Und ja, hinzuzufügen ist, in der Hölle, das ist kein Leben. Es ist zwar existieren, aber es ist kein Leben. Der Apostel zitiert hier in 1. Korinther 15, 55 den Propheten Hosea Kapitel 13. Er schreibt, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und er schreibt dann, dass Christen eben nicht tot bleiben, sondern auferstehen und mit ihrem Herrn vereint werden, wenn er wiederkommt. Das heißt, ihre Seele ist jetzt schon bei ihm. Dann kriegen sie, wenn der Herr Jesus wiederkommt, einen neuen, unverweslichen Körper. Und derselbe Apostel versichert auch den Philippern, es ist viel besser zu sterben und beim Herrn zu sein, als hier zu leben. Und er sehnt sich danach, das zu tun, aber er weiß genau, dass er hier noch etwas zu tun hat. Und er ist auch in Hoseas Situation. Er sagt, nicht wörtlich, aber Hosea sagt es, dieser Trost ist noch vor seinen Augen verborgen. Also das Leben nach dem Tod ist noch verborgen. Und der Trost, der das Leben nach dem Tod gibt und der das Leben jetzt schon gibt, das ist der Herr Jesus Christus. Trost hier hat im Deutschen der Name Noah. Und die Hoffnung, die er da sieht, das ist der Herr Jesus Christus. Denn was der getan hat, tut und tun wird, das tröstet auch dann, wenn es einem schlecht geht. Er ist der Retter. Er ist die Hoffnung auf eine gute Auferstehung. Auf eine gute Auferstehung statt eine zum Gericht. Und er muss an der Spitze seiner Kirche sein und er muss an der Spitze seiner Nachfolger sein. Ich komme zum Schluss. Erstens, Gott in Bildern und Dingen ehren ist eine Spitze gegen Gott. Zweitens, sie zu küssen klingt lieb und gut, ist aber spitzfindig wie der Judaskuss. Drittens, Gott, der in Jesus zum besten und dann zum schuldigsten Menschen aller Zeiten geworden ist, der ist spitze. Amen.